Hier ist Duolog, der Podcast über Gott und die Welt und alles, was dazwischen liegt. Mein Name ist Karl Karzelek und am anderen Mikrofon hören Sie Jürgen Schulz. Guten Abend, Jürgen Schulz. Wie geht's dir?
Gut, hallo Karl. Wie geht's selbst?
Ja, mir geht's ganz okay, bis auf den Heuschnupfen, der mich total quält, mir die Augen zuquillen lässt und mich dazu zwingt, jeden Abend irgendeine Chemie zu schlucken, damit ich über den Tag komme. Aber ansonsten, okay.
Und heute ist noch Muttertag.
Heute ist Muttertag, ja. Ich bin keine Mutter, deshalb habe ich keine Blumen bekommen. Aber ich meine Tochter hat meiner Frau eine Blume überreicht und das war ganz schön.
Ist doch schön. Ist doch eine ganz tolle Zeit.
Genau. So, wir hatten eine längere Pause gehabt. Unser letzter Duolog liegt schon über einen Monat zurück. Das hat verschiedene Umstände, Urlaub und bei mir, Urlaub bei dir, aber das ist nicht schlimm. Wir machen einfach weiter. Und wir haben immer angefangen damit, dass wir ein bisschen gucken, was für Bücher uns momentan interessieren. Da wollte ich fragen, Jürgen, hast du irgendwelche neuen Bücher, die du nicht liest?
Richtig, das ist ganz wichtig, Karl, dieser Zusatz. Bücher, die du nicht liest. Ja, ich habe Bücher, aber noch bin ich nicht dazu gekommen, die zu lesen.
Was hast du denn auf dem Tisch?
Ich habe auf dem Tisch, also was ich gerade lese, das habe ich aber schon in einem der vorherigen Podcasts erwähnt, das ist Privilege the Text von Abraham Kuruvilla. Mhm. Und das finde ich ein sehr gutes Buch über die Gedanken der Bibelauslegung im Rahmen der Predigt. The Theological Hermeneutic for Preaching ist der Untertitel. Mhm. Das ist ein Buch, was mir gerade viel Freude macht. Dann bin ich immer noch Darren Patricks The Church Planter. Mhm. Und da finde ich auch gute Impulse für die Aufgabe als Gemeindegründer. Das sind so die zwei Bücher, die ich derzeit durcharbeite, lese und dann halt noch die Literatur, die man so im Rahmen des Promotionsstudiums durchackert.
Und du promovierst, genau. Worüber promovierst du?
Oh, worüber ich promoviere? Ich habe eine Idee für eine Promotion und die wird sich noch konkretisieren. Grob gesagt wird es um das Konzept von Scham und Schuld im Alten Testament drehen. Und das Ganze möchte ich dann vergleichen mit einer Kultur und vielleicht auch Religion im antiken Vorderen Orient. Welche steht noch nicht fest. Aber ich glaube, dass das Verhältnis innerhalb des Alten Testaments und in Israel von Scham und Schuld zuerst mit der Schuld anfängt und dann ein schamhaftes Verhalten auslöst. Und dass nicht die Scham, Schuld verdeckt. Und das, ich frage mich, ob das in anderen Kulturen im antiken Vorderen Orient anders war. Das ist so die Frage, die dahinter steht. Also eine lange Erklärung, das Thema und so weiter muss dann noch natürlich fester gezurrt werden.
Das klingt sehr spannend, Jürgen.
Ja, also gerade für dich als Systematiker, Karl, ich weiß.
Ich bin wirklich so absolut, ich sitze hier auf brennenden Kohlen, ich kann es kaum erwarten.
Du wartest nur, dass ich die Arbeit endlich fertig habe. Ne? Solange kannst du nicht glücklich werden im Leben. Gibst du.
Genau. Na, wir können ja mal auch mal ein Thema drüber machen, dass du deine, dass du quasi hier deine Promotionsarbeit pitcht, live vor dem Publikum. Und dann...
Da muss ich erstmal weiterkommen.
Das ist dann kannst du gucken, ob du uns überzeugst. Und ja, wir senken den Daumen oder heben ihn, ob du damit überhaupt
Karl,
starten darfst.
Weißt du, deine Ignoranz des Alten Testaments, das werden wir ja heute noch näher durcharbeiten. Von daher.
Also ich verbitte mir das.
Aber das beantwortet nicht die Fragen nach den Büchern, die bei dir auf dem Arbeitstisch liegen.
Bei mir? Ja, das ist das Problem. Ich hatte wirklich, ich habe kaum neue Bücher gekauft. Moment. Ein Buch, was mich gerade sehe, ich weiß nicht, wann ich das gekauft habe, das ist schon, ich glaube, das war ein Spontankauf im Buchladen. Ich glaube, das hatte ich noch nicht erwähnt, ist Andachten vorbereiten, praktische Tipps und Ideen von Matthias Rapsch aus dem Neukirchener Aussaat Verlag. Und das ist für mich so einfach der Versuch,
praktisch zu werden.
Ja, erstens das, aber nicht nur, auch das, wie man das weitergeben kann. Also ich habe einige Bücher gekauft, auch für einen Gemeindedienst, wo es halt darum geht, praktische Bibelauslegung so dass ich auch das dann weitergeben kann an die Leute, die das betrifft. Wie kann man halt auf eine einfache Art und Weise Andachten gestalten und Bibeltexte auslegen, sie spannend machen und sie halt so weitergeben, dass es Leute auch wirklich interessiert. Und das ist so etwas, was mich momentan beschäftigt. Neben dem Thema, was ich ja schon erwähnt hatte über Hermeneutik, und ich hatte ja das letzte Mal erwähnt, dass wir eventuell bei uns in der Allianz vor Ort dieses Thema aufgreifen werden in einer größeren Klausur. Und das werden wir tatsächlich im Juli, wenn alles gut geht und ich dabei sein werde, werde ich ein kurzes Impulsreferat halten über das Thema Hermeneutik, was dann eine Diskussion auch auslösen soll. Ein anderer Pastor wird auch ein Referat halten und wo wir vielleicht ein bisschen in andere Richtungen driften. Und dann wollen wir über das Thema reden, Schriftverständnis und wie legt man die Bibel aus, mit welchem Verständnis geht man an die Bibel. Und ich freue mich wirklich drauf, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt.
Ich finde das auch ungemein wichtig, dass das auf der Pastorenebene angesprochen wird. Also ich glaube, dass man natürlich auch abhängig, in welchem Kontext man sich bewegt, aber manches Mal diesem Thema einfach sehr ignorierend gegenübersteht, weil man auch gar nicht weiß, wie man sich damit stärker auseinandersetzen soll oder dass es da auch andere Sichtweisen gibt. Von daher finde ich gut. Klingt spannend.
Ja, und wir haben auch gemerkt, wir haben ein bisschen schon angefangen, darüber zu sprechen. Wir haben uns nochmal mit dem Allianzverständnis, dem Glaubensbekenntnis, aber den Grundsatz der Allianz dann beschäftigt, den Grundaussagen. Und wir haben festgestellt, dass es dann schon gerade auch bei diesem Thema, bei dem Schriftverständnis, manchmal auch in sehr unterschiedliche Richtungen gehen kann, wie man das versteht, wie man damit umgeht. Und das ist aber auch ein Thema, das man häufig dann in der Gemeinde wirklich meidet, weil man gar nicht weiß, wie man das kommunizieren kann. Es ist sehr schwer, das irgendwie fruchtbar zu machen. Und doch ist es so wichtig, weil eben sehr viele Spannungen in Auslegungsfragen gerade auf unterschiedlichem Schriftverständnis basieren. Und ja, es ist deshalb wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Nur die Frage ist, wie. Und das hoffentlich, vielleicht gelingt es uns auch ein bisschen, in diese Richtung einen Schritt weiter zu gehen bei unserer Klausur.
Da kann ich dir aber nur noch mal auch das Buch von Kurovilla empfehlen, Privileged Text.
Okay, ja.
Also ich finde das einen sehr, sehr hilfreichen Ansatz. Aber auch vor allem, wie der Titel es schon sagt, dass man den Text, so wie er uns vorliegt, sehr hoch schätzen und mit diesem Text alleine nur arbeiten kann. Weil nichts anderes liegt uns vor. Und dem dann auch den gebührenden Platz in der Predigt zu geben. Also ich finde es sehr hilfreich.
Okay. Was ist da die Grundidee dieses Buches? Außer natürlich den Text hochzuachten, aber gibt es da irgendeinen Leitgedanken, der dieses Buch definiert?
Also was ich bis jetzt gelesen habe, sagen würde, als Leitgedanken zusammenfassen würde, ist, dass wir die Bibel insgesamt so lesen und verstehen und auch auslegen sollten, dass sie uns als Menschen Christus ähnlicher macht. Mhm. Der Gedanke rührt ein bisschen daher, dass es gerade in der reformierten Tradition eine sehr starke Betonung auf den christozentrische Auslegung gibt. Und damit meint man dann auch, wie es auch Autoren hier und da sagen, dass in jeder Predigt das Kreuz vorkommen muss. Mhm. Dass in jeder Predigt von Christus explizit die Rede sein muss. Und gerade im Alten Testament, ich meine, beim NT ist das kein Problem, aber gerade im Umgang mit dem Alten Testament fragt man sich dann ja, okay, wenn der Text jetzt nichts von Christus erzählt, ich meine, die Arche Noah ist die Arche Noah, aber da wird nichts explizit von Christus erzählt. Warum soll ich dann explizit auch ausdrücklich von Christus, dem Kreuz, der Auferstehung und das, was wir als gute Nachricht bezeichnen würden, das Evangelium. Warum soll das dann auch unbedingt gepredigt werden, wenn der Text mich nicht dazu auffordert? Und die Idee, die auch von, oder ich für mich auch sehr logisch sehe, von Kurovilla auch aufgezeigt wird, ist schon aus diesem heilsgeschichtlichen Denken heraus zu sagen, den Text so zu predigen, auch wie er da steht, auch in dem Kontext, in dem er geschrieben wurde, und gleichzeitig aber auch mit dem Wissen, dass dieser Text uns Christus ähnlicher machen will und kann und wird, dass der Geist Gottes genauso auch durch diese Texte redet und handelt und auch Veränderung schafft. Aber das, und er prägt dann diesen Begriff Christ Iconic, nicht Christ-centered, but Christ-iconic. Und dann dieser Gedanke, wie eine Ikone, ein Bild, dass wir halt Christus bildlich werden. Und dass das die Absicht auch im Alten Testament sein muss beim Prediger, dass es genauso eine ethische Komponente gibt, eine moralische, auch eine, in der aufgezeigt wird, wie wir als Christen leben sollen und wie wir, wenn wir so leben, dem Ebenbild Christi gleichgestaltet werden. Und das ist der Gedanke aus Römer 8, 29, dass wir als Menschen, als Nachfolger Jesu in seinem Bilde verwandelt werden sollen, dass das der Ziel auch der Erlösung ist, schon heute für uns als Christen. Und die Idee ist also vielmehr den Text, und da werden wir auch, glaube ich, hier und da im Podcast gleich noch drauf stoßen, ist den Text halt auch theologisch zu verstehen und nicht nur einfach als eine Sachinformation aus dem Alten Testament, dass es da irgendwie um Noah ging, sondern theologisch die Bedeutung und die Tiefe zu erkennen und natürlich christlich zu lesen, aber nicht unbedingt deswegen vom Kreuz und von der vom Toten Auferstehung und alles, was dazugehört, reden zu müssen.
Okay, klingt spannend.
Ich weiß, also einen kurzen Satz ist damit halt schwer zu sagen, weil ein ganzes Konzept hintersteckt.
Ja, klar. Aber nee, das werde ich mir vielleicht doch anschauen. Also es kommt eher dem entgegen, womit ich auch wirklich gut leben kann. Also ich habe schon so meine Bauchschmerzen, wenn man quasi fordert, dass in jedem Text immer Christus auch gesehen werden muss. Aber der Gedanke, dass es darum gehen kann, jeder Text ist dazu geeignet, uns Christus ähnlicher zu machen. Damit kann ich gut leben. Das finde ich einen sehr guten Gedanken.
Und also ich hatte Abraham Kurvilla als Professor gehabt und hatte damit schon so den Grundstock seiner ganzen Ideen serviert bekommen, also im Unterricht einfach erfahren. Und er hatte eine Promotion in Schottland, in St. Andrews, meine ich, ja, hat er dem Thema gewidmet. Das war dann aber bei Brill veröffentlicht worden, die ganze Arbeit. Und die kostet dann irgendwie, wenn man die kaufen will, als Buch, $90 oder so.
Naja.
Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Und es hat ein bisschen gedauert, bis er das überarbeitet hat. Und dann hat er das jetzt nochmal neu rausgebracht. Und das war deutlich erschwinglicher.
Hm. Ja. Okay, gut.
Ja. Deswegen, ich finde das sehr, sehr gute Gedanken, sehr hilfreichen, gerade für Prediger. Also, okay. Das ist auch seine erklärte Absicht.
Gut.
Ja, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Gibt es noch irgendwas? Hast du irgendwas im Internet entdeckt, was wir unbedingt alle wissen müssen?
Nee, momentan irgendwie nicht. Also ich habe in den letzten anderthalb Monaten nicht so viel Zeit gehabt, mir da Gedanken zu machen. Aber das ist auch nicht schlimm. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir sind ja beim letzten Podcast, haben wir uns über das Thema Predigen unterhalten. Und genau, da sind wir auch auf Predigtplan oder wie man die Texte auch finden kann, über die man predigt, eben auf das Thema Umgang mit dem Alten Testament gestoßen. Und da hatten wir sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man damit umgehen sollte. Zumindest hattest du deine Fragezeichen darüber, wie wir das bei uns hier handhaben. Und weil ich gesagt hatte, das Alte Testament ist schwer so auszulegen wie das Neue Testament, Vers für Vers, sondern da war mein Ansatz für uns als Gemeinde, eher über Lebensbildpredigten heranzugehen, wo es möglich ist. Natürlich gibt es auch andere Texte, wo das anders möglich ist, aber so vor allem beispielhaft erstes Buch Mose, wo es um Adam und Eva geht, um Noah geht, um Abraham, Isaak, Jakob und das eher so über diese Personen dann auch aufzuziehen. Und da hattest du deine eigene Anfrage dazu. Und wir wollten das jetzt in dieser Runde aufgreifen. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, mich zu grillen in dieser Frage. Von daher schieß los.
Also ich weiß gar nicht, inwiefern das ein Grillen wird. Es war nur ein Thema, das mich insgesamt schon längere Zeit begleitet und auch wohl noch länger begleiten wird. Die Frage, und das ist ja auch das Thema des heutigen Podcasts, das Alte Testament predigen, wie, was und in welcher Form, das ist so ein Thema, das mich schon länger beschäftigt. Ich hatte so ein bisschen den Ruf weg dann in unserer Gemeinde, dass ich, ja, wenn ich predige, dann kommt von Jürgen auch immer eine Predigt aus dem Alten Testament. Und es war auch fast so, dass ich der Einzige war, der das Alte Testament dann gepredigt hat. Und deswegen finde ich das Thema schon einfach interessant. Es ist Teil der Bibel Es sind immerhin 39 Bücher und nicht unwesentliche Aspekte werden dort angesprochen. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie können wir dann das Alte Testament predigen? Und wie machen das auch andere Gemeinden? Wie machen das andere Christen? Und das war so der wesentliche Punkt, warum ich da auch meine Anfrage hatte. Weil mich interessieren würde auch zu Anfang mal, reduziert ihr tatsächlich dann alle Predigten aus dem Alten Testament auf Lebensbildpredigten?
Wir haben, als ich mir diesen Gedanken gemacht habe über diesen Predigtplan, hatte das Alte Testament auch bei uns einen, wie soll ich sagen, keinen großen Schwerpunkt. Wenn jemand daraus gepredigt hat, war es gut, wenn nicht, dann nicht. Aber es gab keinen Ansatz dafür, wirklich durchzugehen und systematisch aus dem Alten Testament zu predigen. Und es waren auch große Lücken. Ich habe eine Umfrage bei uns in der Gemeinde gemacht über das Thema Predigten. Und es ist deutlich geworden, dass das Alte Testament stark unterrepräsentiert war. Und die Leute haben sich das gewünscht, mehr darüber zu wissen. Das war für mich der Ansatz, da auch das neu zu machen und neu zu gestalten. Und zwar auch eben bewusst durch die Predigtplanung. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie kann man das anpacken? Und ich habe gedacht, wir fangen einfach vorne an. Wir predigen von vorne bis hinten durch das Alte Testament durch. Und wir fangen beim ersten Buch Mose an. Und das ist ein Projekt, das ist nicht auf ein Jahr, nicht auf 5 Jahre, sondern das ist etwas, was uns als Gemeinde hoffentlich so lange beschäftigen wird, wie wir als Gemeinde existieren. Und dann habe ich halt eben mir Gedanken darüber gemacht, wie kann man diese Perikopen, diese Texteinteilung vornehmen. Und beim ersten Buch Mose erschien es mir logisch, auch bei den 5 Büchern Mose im Grunde, da auch über größere Texteinheiten nachzudenken. Adam und Eva und Erschaffung der Welt ist ein großer Block. Dann haben wir die Geschichte mit Noah, dann haben wir die Geschichte eben mit Abraham, mit Isaac und Jakob und wie sie alle heißen. Natürlich, wenn man irgendwann dann an Texte herankommt, wie die Psalmen oder wie die Sprichwörter oder das Predigerbuch, vielleicht auch sicherlich auch die Prophetentexte, da wird es anders. Also es gibt ja verschiedene Textgattungen im Alten Testament, von historischen narrativen Texten, also Erzähltexten, die vor allem so die 5 Bücher Mose, Josua, Richter, Ruth sind. Später gibt's dann die Weisheitstexte, also Psalmen, Sprichwörter, Hiob. Und dann gibt's halt die prophetischen Texte. Und jede dieser Textgattungen muss man dann so angehen, wie es ihr entspricht und wie es auch weise ist, damit umzugehen. Denn ich kann nicht einfach 3 Verse aus der Isaak-Geschichte rausgreifen, wie im Neuen Testament, wo ich fast in jedes Buch hineingehen kann, mir 3 bis 10 Verse rausgreife und es wird irgendwie eine Sinneinheit sein in dieser Spanne, über die ich predigen kann. Das geht im Alten Testament nicht. Und so war mein Gedanke dann, wo wir jetzt sind, 5 Bücher Mose, erst einmal über Lebensbildpredigten zu kommen und manche auch aufzuteilen auf 2 oder 3 Predigten. Wenn es ein Lebensbild ist, das wirklich einen großen Umfang hat, aber eben auch als Hilfe für den Prediger, dass er sich nicht irgendwas aus den Rippen schnitzen muss, um eine Predigt zu füllen, weil es halt ein Erzähltext ist, der eben einen großen Raum braucht, um manchmal einfach nur die Details des Lebens darzustellen, ohne dass da wirklich schon immer theologischer Inhalt drin ist. Das war deshalb erst einmal der Ansatz, über Lebensbildpredigten zu kommen. Was später sein wird, wenn wir auf andere Texte stoßen, die dann an der Reihe sind, das muss man dann sehen.
Also ich glaube, dass das grundsätzlich erstmal überhaupt ein guter Weg ist, zu sagen, wir müssen uns dem Alten Testament wieder nähern und wir machen das über die Lebensbilder. Weil es bedeutet ja nicht, dass wenn ich Lebensbilder predige, dass die Theologie hinten rüberfällt.
Überhaupt nicht, genau.
Genau, also das muss man... Wir hatten damals im älteren Podcast ja nur ganz kurz das angeschnitten, dass ihr diesen Weg wählt. Deswegen hat mich das überhaupt nochmal erstmal interessiert, bevor wir hier in das Thema noch stärker einsteigen, das nochmal ein bisschen detaillierter zu hören. Ich finde das aber sehr interessant, dass, oder hast du diese Meldung die Tage mitgenommen von dem Professor Slenska aus Berlin, der die Forderung gestellt hat oder diese Idee, dass man das Alte Testament aus dem christlichen Kanon streichen sollte?
Ich hatte das in der letzten oder vorletzten Idee plötzlich gesehen als Pro und Contra, glaube ich, war das. Und war erstmal irgendwie, ich hatte das vorher gar nicht mitbekommen, was da los war. Irgendwie ist mir das entfallen. Aber ich habe das dann gesehen und habe auch dann relativ schnell auch verstehen können, worum es im Prinzip geht bei diesem Gedanken. Und also.
Aber du hast jetzt nicht Slenskas, was war das, 39 Seiten Artikel oder so durchgearbeitet?
Nein, habe ich nicht.
Okay, ich das auch nicht.
Also gar nicht
das
gesehen.
An dieser Stelle auch mal klar gesagt, ich bin mit dem ganzen Argumenten von Slenska nicht vertraut. Mhm. Falls hier jemand mithört, der sagt, ey, die reißen das auch so auseinander, wie es FAZ oder die DEA oder sonst wer gemacht hat. Halt, ne? Weil das war schon auch medial gesteuert.
Okay, nee, ich hab das Ganze nicht gelesen. Ich habe nur die Repliken dann in der IDEA dazu gesehen und habe nur versucht zu verstehen, worum geht es hier eigentlich.
Ja, weil ich glaube, Teile Slenskas verstanden zu haben von der Argumentation her, dass er sagt, wenn das Alte Testament nicht mehr mit einer Christusverheißung gelesen wird, dann können wir es auch streichen. Mhm. Und ich glaube, in einer gewissen Hinsicht würde ich ihm da sogar vollkommen recht geben, dass er da den Nagel auf den Kopf trifft. Wenn wir es anfangen als Theologen, sowohl in den Ausbildungsstätten, an den Universitäten und wo auch immer die Pastoren und Pfarrer und Pfarrerinnen und so weiter ausgebildet werden, wenn wir da das Alte Testament nicht mehr mit einer Christusverheißung und damit mit einer absoluten christlichen Bedeutung lesen, oder das auch verstehen, dass das für uns Christen von Bedeutung ist, dann verstehe ich auch, dass wir sagen, jo, vergessen wir das Alte Testament, streichen wir das, was faktisch sowieso in vielen Gemeinden der Fall ist, weil man darüber sowieso nicht mehr predigt. Vielleicht liest man es noch, aber wie es mir auch letztens jemand sagte, ich habe noch nie das Alte Testament durchgelesen. Seit Jahren gläubig, seit Jahren Mitglied in einer Gemeinde, christliche Glaube ist wichtig. Und in dem Punkt würde ich sogar Slenska recht geben, dass er dann sagt, ja, dann sind wir doch konsequent. Wie gesagt, ich kenne nicht das gesamte Argument, aber welche Bedeutung hat das Alte Testament überhaupt noch für uns als Gemeinde Jesu? Also wenn uns Leute in der Gemeinde fragen, warum soll ich mich mit dem Alten Testament beschäftigen? Was sagen wir denen? Was würdest du ihnen mitgeben?
Ich würde mitgeben, dass das Neue Testament und auch das christliche Glaubensgut nicht ein Text ist, der irgendwie vom Himmel gefallen ist und aus der Geschichte rausgefallen ist, sondern Jesus ist ja als Gottes Sohn in eine konkrete geschichtliche Situation hineingekommen. Und diese geschichtliche Situation greift er ja auch auf, dieses Erbe, in dem er sich befindet. Und wenn wir das verstehen wollen, was Jesus gesagt hat, wenn wir verstehen wollen, wieso er reagiert, wie er reagiert, dann müssen wir seinen geschichtlichen Hintergrund und auch seinen religiösen Hintergrund verstehen. Und das ist nun einmal das Alte Testament und nichts anderes. Und deshalb ist es enorm wichtig, sich mit dem Alten Testament zu beschäftigen, weil es auch für uns als Christen die Grund oder ein großer Teil der Offenbarung Gottes ist. Wir können vieles gar nicht verstehen, wer Gott ist, wie Gott gehandelt hat, wieso er dann auch im Neuen Testament durch Jesus so gehandelt hat, wie er es getan hat, wenn wir nicht diese Grundlage haben, die im Alten Testament auch gelegt worden ist. Gott als Schöpfergott, der Gott als Gott, der den Menschen hinterhergeht, der ihnen immer wieder auch Möglichkeiten gegeben hat, zu ihm umzukehren. Der Mensch, der sich gegen Gott immer wieder und immer wieder auflehnt, egal in welchen Rahmen Gott die Beziehung zum Menschen auch setzt, ob es das Gewissen ist, ob es das Gesetz ist, ob es die totale Freiheit ist. Und wenn wir nicht das alles verstehen und auch wieso überhaupt eben Jesus als Jude auf die Welt gekommen ist und nicht als irgendwer anders, nicht irgendeine andere Nation, sondern als Abrahams Sohn, dann verstehen wir vieles von dem gar nicht, worum es im Neuen Testament geht. Und deshalb ist es sehr wichtig, den christlichen Glauben eben nicht auf 3, 4 Glaubensgrundsätze runterzubrechen, die vier geistlichen Wahrheiten, die Römerstraße, das ist alles richtig, aber es ist doch viel zu einfach. Sondern es ist auch der christliche Glaube ist ein geschichtlicher Glaube und muss in der Geschichte eingeordnet werden. Und da bin ich ganz, ganz stark bei N.T. Wright, der das sehr betont. Und da muss ich ihm ziemlich recht geben.
Gut, ich meine, dieser Grundsatz, den sind wir ja auch selbst in unserem eigenen Studium hier und da sehr stark begegnet. Also dieser heilsgeschichtliche Ansatz kommt da ja auch ins Spiel, oder würdest du da noch eine andere Betonung setzen wollen?
Nee, ich denke, das ist eben, dass es eine übergreifende Geschichte gibt. Und das ist ja das Problem, wieso das Alte Testament so ins Abseits gerät, weil durch auch die theologische Entwicklung, durch biblische Theologie, die biblische Theologie heißt, aber am Ende eine zersplitterte Theologie geworden ist, weil man jedes Werk für sich betrachtet, jedes Buch im Neuen und Alten Testament für sich betrachtet. Diese Zersplitterung, diese Einheit, die vorher selbstverständlich genommen wurde, und dass man das Alte Testament vor allem auch als jüdische Schrift, die sie ist, verstehen möchte, doch gibt es eine übergreifende Klammer und die ist aus dem Blick verloren gegangen. Und das ist halt das Problem. Und wenn diese übergreifende Klammer aus dem Blick verloren gegangen ist und wenn das Alte Testament nur noch als jüdische Schrift verstanden wird, die scheinbar mit dem Christlichen nichts mehr zu tun hat und die wir als Christen fast gar nicht in die Hand nehmen dürfen, um nicht irgendwie mit einer Anmaßung quasi sich das irgendwie zu eigen zu machen, dann entfremdet sich das von uns. Und dann sind wir aber irgendwo ganz nah auch bei einem Marcion, der im 2. Jahrhundert das Alte Testament auch schon zur Seite legen wollte und sagte, mit diesem Gott des Alten Testaments wollen wir nichts zu tun haben. Auch das ein Thema, das Problem ist, weil der Gott des Alten Testaments manchmal gegenüber dem Gott des Neuen Testaments gegenübergestellt wird, als wären das zwei verschiedene Personen oder als hätte Gott irgendwie einen Charaktersprung gemacht in diesen 400 Jahren zwischen Altem und Neuen Testament, was ja auch nicht der Fall ist. Aber das sind die Herausforderungen, die man hat und denen man gerne entgehen möchte, indem man quasi das Alte Testament auch ein bisschen zur Seite legt und irgendwo in den Schrank einsperrt und sagt, da entgehen wir vielen Problemen, wenn wir uns damit nicht beschäftigen.
Okay, und das nochmal aufgegriffen, was du sprachst vorhin von dem, wie wir Christen mit dem Alten Testament umgehen. Die Frage, die ich mir in dem Rahmen auch gestellt habe, ist, und du hast die Verbindung aufgezeigt mit dem Judentum. Welche Bedeutung gaben denn die Apostel und die ersten Christen im Alten Testament? Also, wie würdest du das kurz zusammenfassen?
Für sie war es die Schrift. Also, wenn von der Schrift die Rede ist im Neuen Testament, dann ist in der Regel das Alte Testament mit gemeint, weil es nichts anderes gab. Das heißt, es war ihre Bibel. So wie wir die ganze Bibel vor uns liegen haben, so hatten sie in Form der Septuaginta vor allem das Alte Testament vor sich liegen und haben alles, was sie an Erkenntnissen hatten, alles Nachdenken über Jesus, sie haben das Alte Testament dann von Jesus her gelesen, durch die hermeneutische Brille Jesus Christus und haben dann eben gesehen, oh, das, was im Alten Testament beschrieben wird, das sehen wir bei Jesus wieder. Typologie und Typus und Antitypus. Solche Sachen, wo man feststellt, das, was im Alten Testament beschrieben wird, das trifft auch auf Christus zu. Das finden wir auch in Christus wieder. Oder sogar, es bezieht sich ganz explizit auf diesen Jesus, dem wir begegnet sind. Und so haben sie eben mit Jesus das Alte Testament unter einem neuen Licht gesehen und von einer neuen Perspektive her ausgelegt. Aber es war ihre Schrift, es war ihr Wort Gottes, es war ihre Grundlage für ihr Glaubensleben. Und dann haben sie als Auslegung auch dieses Alten Testaments durch Jesus Christus die neuen Schriften geschaffen, die wir heute im Neuen Testament haben.
Und um den Gedanken kurz weiterzuführen, sie haben ja dann neue Schriften geschaffen, in denen sie sehr intensiv Bezug nahmen auf die alttestamentlichen Schriften mit circa 300 wörtlichen Zitaten und nochmal, ich habe die Zahl letztens irgendwo gelesen, ich meine 2900 Anspielungen.
Ja.
Und wenn man das sich vor Augen hält, dann, und das ist mir an dieser Stelle ein Anliegen, schon mal dann auch festzuhalten, dass das Alte Testament nicht nur für die Juden eine heilige Schrift ist, sondern auch für die Christen immer ein heiliges Buch war. Es gab es nie, dass die christliche Gemeinde das Alte Testament nicht als heilige Schrift anerkannt hat. Es gab Randbewegungen, so wie Marcion, du sprachst es an. Aber für Christen war das Alte Testament immer offenbartes Wort Gottes. Und in der Form stehen wir schon in einer Verpflichtung, als Christen auch heute, dieses Wort Gottes zu predigen. Dass die Frage dann im Raum steht, wie machen wir das, das ist ja erstmal eine andere. Aber den Grundsatz festzuhalten, wenn es offenbartes Wort Gottes ist, was als heilige Schrift anerkannt wurde und wird und weiterhin auch geglaubt wird, dann können wir da nicht vor zurückschrecken. Und schon gar nicht, wenn es, so wie du es auch gut ausgeführt hast, darauf hindeutet, auf Christus hin, dass man dann auch das Alte Testament durch die Brille des von Christus vom Kreuz her liest und versteht. Dann müssen wir müssen zurückgehen und lesen, was steht dort und welche Bedeutung hat das, was uns seit Jahrtausenden begleitet hat und auf Christus hindeutete für unser Leben. Und nichts anderes haben die Apostel getan. Und nichts anderes ist uns im Neuen Testament überliefert. Oder würdest du dem widersprechen?
Nee, überhaupt nicht.
Oder in Frage stellen oder sagen, ey, warte mal, ich würde das und das anders sehen oder so.
Nein, das ist auf jeden Fall richtig. Ich denke, eben der wichtig ist zu verstehen, der Gott des Alten Testaments ist derjenige, der in Jesus Christus dann Mensch geworden ist. Kein anderer Gott. Es ist der gleiche. Und dann müssen wir auch diesen Gott des Alten Testaments in seiner ganzen Komplexität in Jesus Christus erkennen und ihm diese ganze Komplexität auch einräumen. Wenn wir dieses ganze Alte Testament herauslassen, wir finden auch alles, was wir im Alten Testament wiederfinden, in der Gottesbeschreibung, auch im Neuen Testament, aber vielleicht mit einer anderen Schwerpunktsetzung. Aber wenn wir diese richtige Balance haben wollen, dann müssen wir beide Testamente zusammen betrachten. Die einzige Gefahr, die manchmal da ist, und da würde ich schon auch denen geben, die vielleicht dann auch mal sagen, aber Moment, Vorsicht, das Alte Testament ist tatsächlich erst einmal eine jüdische Schrift. Und da gebe ich recht. Manchmal wurde es auch zu weit geführt, dass man eben tatsächlich versucht hat, das Alte Testament zu vereinnahmen und überall Christus wiederzufinden.
Und das ist eine Kritik, die auch berechtigt, oder die ich auch aufrechterhalten
will. Genau. Weil das wäre falsch. Es wäre, man sollte das Alte Testament auch als das stehen lassen, was es ist. Eine Schrift für Israel, die über Israel berichtet, über die Geschichte Gottes mit diesem Volk Israel. Und wir können sehr viel daraus lernen. Und es ist der gleiche Gott, der später auch dann in Jesus Christus sich auf besondere Art und Weise offenbart hat. Aber zunächst einmal ist es die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Und es ist die Heilige Schrift für dieses Volk. Und wir dürfen sie auch für uns fruchtbar machen, weil wir daran glauben, dass es von dem gleichen Gott offenbart worden ist, der sich eben in Jesus Christus gezeigt hat.
Und da würde ich an einer Stelle einhaken und sagen, ich würde sagen, es ist schwerpunktmäßig an Israel, für Israel und kommt aus Israel, das Alte Testament. Aber es ist schon im Alten Testament selber angelegt, dass es nicht nur für Israel ist. Also wenn ich mir die gesamte Erwählungsgeschichte, auch die ersten Kapitel vom ersten Buch Mose anschaue, bis zur Berufung Abrahams und dann die Erwählungskapitel, Kapitel 12, Gott ruft Abraham, da sind ja Segensverheißungen, die schon über Israel hinausgehen. Also wenn wir jetzt da einhaken, wir haben Abraham und das Ganze wird ja dann immer kleiner, bis wir dann irgendwann mal bei der Entstehung des Volkes Israel sind, am Ende des ersten Buchs Moses, und dann sind wir dort beim Volk Juda oder bei den Juden in Ägypten. Aber bei Abraham war das noch weiter. Und bei Abraham war die Verheißung für viele Völker und nicht nur für ein Volk. Schon dort ist theologisch etwas angelegt. Also ich verstehe den Gedanken sehr gut, den du betonst, auch mit der geschichtlichen Situation, auch die kulturelle Situation. Und die dürfen wir auf keinen Fall außer Augen lassen. Ich würde zu der geschichtlichen Situation aber noch die theologische Komponente mit hinzuziehen und sagen, der Text war immer mehr als nur Geschichte. Daher auch dieses Wort Heilsgeschichte. Die Verfasser des Alten Testaments, sie wollten nicht nur einfach Geschichtsschreiber sein, sie waren es nicht nur. Sie hatten immer auch einen Blick für eine übernatürlich, über eine geistliche, über eine theologische Bedeutung des Textes. Als solches verstanden sie sich als Propheten und so weiter. Und aus dieser Sicht heraus ist der Text mehr als nur reine jüdische Geschichtsschreibung. Das oder reine jüdische, ja, ein rein jüdisches Buch, sondern im Neuen Testament, Römerbrief meine ich, greift Paulus es auf und sagt, dass dies ja auch für uns geschrieben worden ist. Mhm. Und da richtet er sich auch an Christen und nicht nur an Judenchristen. Und da deswegen glaube ich, dass man an diesem Punkt auch hinkommen muss und sagen muss, ja, jüdisch, ja, gleiche oder eine besondere Bedeutung und eine besondere Geschichte mit dem Judentum, aber mit einer ungemeinen Tragweite, die auch rüberschwappt ins Neue Testament, die wir genauso verstehen sollten und auch ein Wollen da sein sollte, um diesen Teil unseres Glaubens auch zu verstehen.
Das ist genau richtig. In einer konkreten geschichtlichen Situation offenbart sich eine Theologie, ein Gottesverständnis und ein Gottesbild, das Einfluss und Auswirkungen hat auf die ganze Welt. Und das ist die Klammer eben zum Neuen Testament, genau, wo diese Auswirkung ganz konkret spürbar wird, auch durch den Missionsbefehl, geht hinaus in alle Welt. Gottes Perspektive war schon immer die ganze Welt. Und dieses Ziel erreicht er durch eine ganz konkrete in die Geschichte Hineingehung durch das Volk Israel und dann durch Jesus Christus. Also es ist immer am konkreten Geschichtlichen immer die ganze Welt und eine universelle Auswirkung im Blick zu haben. Das war schon immer sein Weg.
Und wenn wir das jetzt erstmal so festhalten und sagen, okay, viele, viele Menschen würden uns an diesem Punkt auch unsere Zuhörer zustimmen und sagen, ja, so sehe ich das Alte Testament auch. Ich frage mich dann, warum predigen wir es nicht? Ja. Was glaubst du sind so Sorgen, beziehungsweise nicht Sorgen, was sind so Gründe, warum es nicht gepredigt wird?
Da gibt's einiges. Das erste ist...
Ja, lass uns einfach mal zusammentragen, so ein paar. Was denken wir so? Jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht der Vollständigkeit hier beanspruchen, aber...
Nee, natürlich nicht. Aber es sind einige, die mir sofort in den Sinn kommen. Das Schwerwiegendste, denke ich, ist, dass... zwei Sachen sind schwerwiegend aus meiner Sicht. Das eine ist der Umfang der Materie. Also eben im Neuen Testament hast du weniger Text und viel weniger Geschichte im Hintergrund, sondern da hast du die Inhalte viel komprimierter. Und das ist dadurch viel zugänglicher. Natürlich muss man dann das Komprimierte entfalten und entpacken und auch das ist dann eine eigene Herausforderung. Aber du musst nicht 15 Kapitel durcharbeiten, um dann eine theologische Essenz quasi für die Predigt herauszuarbeiten. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, und das ist dann so ein Kreislauf in sich selbst, man sieht es ja auch, es gibt auch viel weniger gute Kommentare fürs Alte Testament. Und die Laienprediger, die auf Kommentare häufig angewiesen sind, merken dann, es gibt viel weniger gutes Material fürs Alte Testament, also lassen sie auch die Finger davon. Und wieso gibt es weniger Kommentare, auch gerade konservative christliche Kommentare? Da ist eben der Punkt, dass das Alte Testament auch zeitlich und historisch so eine riesige Spanne umreißt, die für uns auch nicht mehr zugänglich ist, archäologisch oder auf andere Sicht. Und gerade dort sind aber die großen Kontroversen, wenn es um die Schöpfungsgeschichte geht, wenn es um die Wahrhaftigkeit der Sintflut geht, wenn es um die Wahrhaftigkeit und ob es überhaupt das Geschehen ist mit dem Auszug aus Ägypten, mit der Landeinnahme in Israel. All diese Fragen, je näher wir ans Neue Testament kommen, umso deutlicher werden die historischen Fakten. Aber je weiter zurück es liegt, umso mehr in der Dunkelheit ist es aus unserer modernen Sicht. Und da wagen sich weniger Leute dran, weil man sich schnell die Finger verbrennen kann. Und weil manchmal auch die Argumente ausgehen, wo man nur sagen kann, ich glaube aber trotzdem, dass es so passiert ist, auch wenn ich dir keinen Stein zeigen kann, der beweist, dass es so war. Und ich denke, das ist dann so ein Kreislauf. Wissenschaftler wagen sich nicht dran und deshalb wird drüber weniger gepredigt.
Okay, also... Die eine ist einfach der Umfang und der zweite ist wenig Hilfsmittel, die mir helfen, eine Predigt zu entfalten.
Und das dritte, würde ich sagen, ist tatsächlich auch ein Gottesbild, das in einer Kultur sich widerspiegelt, die uns fremd ist. Mit den ganzen Opfern, mit einem Gott, der eben auch in der Landeinnahme dazu aufruft, ganze Völker abzuschlachten. Alles das ist für uns, gerade auch vielleicht in unserem ganz pazifistischen deutschen Kontext, etwas, was total fremd ist, mit dem wir nichts anfangen können. Wir wollen so einen Gott nicht. Und deshalb, aber im Alten Testament begegnet er uns und nicht irgendwie in einer kritischen Form, sondern ja, so ist es und so soll es sein. Und das denke ich, bereitet auch vielen Schwierigkeiten, weil es mit unserer modernen Kultur und mit unserem Zeitgeist schwer vereinbar ist.
Gut, und was ich jetzt an der Stelle noch oder auch hinzufügen würde, nee, nicht hinzufügen, das, hatte ich gerade einen Gedanken nach deinen Ausführungen, der jetzt verloren gegangen ist. Egal. Wir haben dieses massive Buch, 39 Bücher oder tausende von Seiten und ein großer Zeitraum, 1100 Jahre zumindest von der Verfasserschaft alleine, wenn man eine konservative Datierung von Mose annimmt, 1500 bis 400 vor Christus. Natürlich ist das immens viel, was man auch ein Stück weit kennen muss. Aber was können wir da Leuten trotzdem irgendwie weiterhelfen? Und ich würde schon hier heute vorschlagen, dass wir das können. Selbst wenn ich hier und da Fragen habe, selbst wenn ich nicht weiß, wie soll ich mit der Archäologie vorgehen oder umgehen, wie soll ich mit den Herausforderungen des Biologieunterrichts, wenn es um Schöpfung geht und so weiter, wenn meine Kinder nach Hause kommen und Sachen in Frage stellen und ich merke, irgendwie ist das mir alles zu viel. Wie können wir trotzdem einander Mut machen, die Texte zu predigen? Und da würde ich sehr stark einfach Mut machen und sagen, was auch immer die Fragen sind, ich hoffe, dass wir auch nach Antworten suchen, auch in diesen Detailfragen mit Archäologie und so weiter. Aber im Umgang für eine Predigt würde ich erstmal einfach Mut machen, den Text so zu nehmen, wie er da steht. Wir haben nichts anderes. Egal, welche Problematik ich auch entdecke mit Archäologie und so weiter. Das, was wir haben und das, was wir seit Jahrtausenden haben, ist nichts anderes als der Text, der dort steht. Und dieser Text wurde von jeher gepredigt, verkündigt und hat dem Menschen zum Guten gedient und zum Heil. Er hat Gott offenbart, Christus dem Menschen angekündigt. Er ist nicht da im Alten Testament, aber die Erwartungshaltung wird aufgezeigt und immer deutlicher. Und deswegen würde ich bei aller Spannung heute Leute auch Mut machen und sagen, liebe Prediger, nehmt den Text, wie er ist und predigt diesen Text mit welcher Spannung man auch immer im Herzen hat, wenn es um die anderen Disziplinen geht, die das vielleicht auch hier und da in Frage stellen. Aber zu sagen, okay, ich habe nur den Text und dieser Text, der offenbart mir etwas über den großen Gott, an den ich glaube. Und das möchte ich in diesem Text entdecken und entfalten und auch der Gemeinde nahebringen. Und aus so einer Haltung heraus kann ich selbst da, wo noch Fragen offen bleiben, aber trotzdem mit einem guten Gewissen eine klare Botschaft verkündigen. Oder wie würdest du das sehen?
Nee, das würde ich schon so sehen. Ich würde eben da auch dann jedem Prediger zusprechen, Mut zur Lücke. Also auch zugeben, ich habe hier keine Antworten drauf. Ich weiß nicht, wie das jetzt archäologisch zu erklären ist oder biologisch zu erklären ist, wenn es um die Schöpfungsgeschichte geht. Das einfach offen zuzugeben und trotzdem zu betonen. Und da muss man dann manchmal auch den Wald vor lauter Bäumen trotzdem noch sehen, dass, worum geht es? Das hat mir geholfen, als ich mich einmal beschäftigt habe mit dem Thema Bibel. Wofür ist sie da? Wie soll ich sie verstehen? Was will sie mir kommunizieren auf einer ganz fundamentalen Ebene? Und das sind drei Punkte für mich, die mir helfen können, durch den Wust der Informationen auch mich durchzuwühlen und zum Kern durchzubrechen. Das erste ist, die Bibel offenbart mir etwas über mich selbst. Gerade im Alten Testament erfahre ich sehr viel über den Menschen. In seinem Scheitern, in den guten Seiten, aber auch in den schlechten Seiten, in seinem Verhältnis zu Gott, in seiner Untreue, in seinem Bemühen um das Richtige. Und dann ist manchmal das Bemühen um das Richtige dasjenige, was das Falsche hervorruft und, und. Also der Mensch in einer unglaublichen in einem unglaublichen Facettenreichtum mit unglaublicher Ehrlichkeit auch. Also da wird nichts beschönigt beim Menschen. Und das ist etwas, was ich als erstes festhalte. Das zweite ist, der Text, die Bibel offenbart mir etwas über Gott, hattest du auch gesagt. Diese Gotteserkenntnis. Er begegnet uns dort auf Schritt und Tritt. Manchmal steckt er ein bisschen mehr im Hintergrund, manchmal ist er sehr aktiv. Aber wir können immer etwas auch über Gott lernen in diesem Text. Und das, wo beides zusammenkommt, ist das Dritte. Wie begegnen sich Gott und Mensch? Und wie begegnet Gott dem Menschen in seiner Sündhaftigkeit mit seiner Gnade? Und diese drei Punkte, wenn ich das so vor Augen habe, auch als mein Leitstern bei der Auslegung dieser Texte, dann gehe ich durch die Texte und kann mir bei vielen dieser Texte diese Fragen vor Augen führen und dann auch zu einer Antwort kommen. Wie offenbart sich der Mensch in diesem Text? Wie offenbart sich Gott in diesem Text? Und wie kommen beide zusammen? Und das, denke ich, kann schon helfen, sehr tiefe theologische Substanz herauszuarbeiten.
Und ich denke, dass wir damit auch auf einem guten Weg sind. Dass das auch im Endeffekt einfach Theologie ist, was Predigten ja sind. Eine theologische Entfaltung auch über das Alte Testament. Dieser Ansatz zu sagen, auch es offenbart uns etwas über uns Menschen. Ich würde schon auch an oder mir ist dieser Gedanke wichtig, dass das Alte Testament nicht einfach nur von Christus redet. Es wäre eine Reduzierung. Der Text im Alten Testament weist auf Christus hin, aber er offenbart uns viel mehr. Die Bibel ist natürlich mit Christus im Zentrum und mit dem Kreuz und mit der Vergebung und der ganzen theologischen Bedeutung, die auch mit der Auferstehung, der Himmelfahrt, der erwarteten Wiederkunft und so weiter zusammenhängt. Das sehe ich. Aber gleichzeitig würde ich sagen, da ist mehr. Gottes Wort möchte uns Menschen auch befähigen und umgestalten, ein Leben zur Ehre Gottes leben zu können und uns auch mit ethischen, moralischen Maßstäben aufzuzeigen, wie wir das Leben gestalten sollen. Immer im Wissen, dass wir als Menschen nie diesem Maßstab vollkommen gerecht werden können. Und dass es nur einen gab, nämlich Gott, Mensch, Christus, der Gott, Mensch, wo Gott selber Mensch wurde, er allein war dazu in der Lage. Und das bedeutet es auch immer, Christus zu sehen. Aber nichtsdestotrotz bleibt dieser Maßstab gültig und auch die Erwartungshaltung, dass wir als Menschen hier auf Erden nicht einfach so leben, wie wir es nach dem Sündenfall aus der Sünde und aus dem Fleisch heraus selbst einfach tun, sondern immer in der Erwartungshaltung ein Leben zu führen, das ihn verherrlicht, das auch nicht nur einfach Sünde und Schuld akzeptiert und sogar genießt, sondern damit auch in einem Widerstreit steht. Und deswegen glaube ich, dass dieser Aspekt über uns Menschen, wir lernen so vieles, gerade durchs Alte Testament. Und das ist, wir berauben uns. Davon bin ich überzeugt. Im Neuen Testament bleibt es ja das Gleiche. Nur im Neuen Testament wird uns direkt von den Aposteln aufgezeigt, was es bedeutet, wenn dieses sündige Verhalten durch die Brille des Kreuzes gelesen wird. Wir sehen genauso das Versagen der ersten Christen in den Gemeinden. Deswegen haben wir ja die neutestamentlichen Briefe, weil das eben in den Gemeinden oft nicht funktioniert hat. Man musste Sachen klären, Dinge aufarbeiten, Dinge ordnen. Und nichts anderes geschieht dort. Man sieht Verhalten von Menschen, was nicht angebracht ist, was nicht in Ordnung ist. Und durch die Brille des Kreuzes wird aufgezeigt, wie man sich stattdessen verhalten sollte. Und nicht selten mit Zitaten aus dem Alten Testament. Und in der gleichen Art und Weise können wir das Alte Testament auch heute predigen. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Das ist auch eine Arbeitsleistung erstmal. Da braucht man auch ein gewisses Maß an Vorarbeit. Nichtsdestotrotz bleibt es eine machbare und auch eine Aufgabe, die jetzt nicht nur studierten Theologen vorbehalten sein sollte. Da würde ich auch den Menschen einfach Mut machen und sagen, setzt euch mal dran, versucht es einfach mal. Ich glaube, dass wir da natürlicher einen Zugang finden, als wir es manchmal glauben. Oder siehst du selbst schon als, weil du sagst ja selber mit dem AT, das ist nicht ganz so deine Welt, aber hast du damit Schwierigkeiten schon als studierter Theologe?
Nein, in dem Sinne, was heißt Schwierigkeiten? Ich glaube nicht, dass ich damit Schwierigkeiten habe. Ich musste erstmal für mich einen Zugang dazu finden, wie man überhaupt darüber predigen kann. Und okay. Ich war jetzt froh, dass ich diesen Zugang gefunden habe, indem ich mir die Freiheit gegeben habe zu sagen, ich muss da nicht jedes Kapitel quasi durchgehen mit dem Flug und aus jedem Vers irgendeine Wahrheit herausfinden, weil die Masse, wenn man es so beschreiben will, die Masse an Erde, in der die Goldnuggets im Alten Testament verbuddelt sind, ist größer als im Neuen Testament. Da liegen die Goldnuggets quasi überall rum.
Du meinst jetzt quasi einfach schon aufgrund des Genres, weil das oft sehr viel mehr Narrativtexte
sind. Richtig. Okay. Erzähltexte brauchen mehr Raum, um eine Wahrheit zu transportieren. Und sie haben in dem Sinne, das soll nicht negativ klingen, aber sie haben Überschuss.
Sie gebrauchen einfach mehr Raum. Nicht nur, dass sie, also ist einfach so.
Fakt. Genau. Ist einfach so. Wenn ich die Geschichte von Abraham erzähle, dann erzähle ich, was passiert ist, und ich erzähle seinen Familienhintergrund und so weiter und so weiter. Und durch all diese vielen Worte wird Wahrheit transportiert, aber in einem viel luftigeren Rahmen, mit viel mehr Raum als im Neuen Testament, wenn gesagt wird, Abraham war derjenige, den Gott lieb gehabt hat. So. Im Alten Testament wird mir erklärt, ich kann auch das nicht verstehen, was im Neuen Testament gesagt wird, oder es bleibt viel abstrakter, wenn ich nicht die Abrahamsgeschichte im Hintergrund habe. Ich kann es nur so komprimiert im Neuen Testament darstellen, weil ich im Alten Testament nachlesen kann, was das auch wirklich bedeutet, wenn man das runterbricht aufs ABC. Und deshalb entspricht sich beides. Im Neuen Testament haben wir die reduzierten Erkenntnisse und im Alten Testament haben wir die Geschichte, die mir das vermittelt, was damit gemeint ist. Und so bedingt sich beides. Und das war nur meine Herausforderung. Und es ist, denke ich, die Herausforderung für viele Prediger, weil man, wenn man sich viel gerade mit dem Neuen Testament beschäftigt hat, manchmal eben sich die Frage stellt, okay, wie schaffe ich es eben mit dieser Masse an Informationen fertig zu werden? Und dann sich runterzubrechen und zu fragen, welche groben Wahrheiten begegnen mir zum Beispiel bei der Person Isaak? Welche groben Wahrheiten begegnen mir bei der Person Abraham? Und dann auch nicht diesen Druck zu haben, ja, weil wir auch eben dann von 2. Timotheus 3,16 alle Schrift ist eingegeben und eben diese verbale Inspiration in jedes Wort hinein. Und dann haben wir das Gefühl, dass in jedem Wort tatsächlich auch theologische Substanz steckt. Aber das ist nicht so. Die theologische Substanz steckt nicht in jedem kleinen Wort, sondern sie steckt in den Zusammenhang der ganzen Wörter, in diesen Gesamttexten. Da steckt die theologische Substanz. Und manchmal muss ich mehr Text nehmen und es auch runterbrechen auf die wenigen Aussagen, auf die es dann ankommt.
Also, was ich vor Augen habe, wenn ich an die Bibel denke, dann ist es, auch wenn ich ans Neue Testament denke und an die Predigt des Neuen Testaments, dann habe ich immer vor Augen, dass es eine große Erzählung gibt. Eine Erzählung, die von 1. Buch Mose in Genesis anfängt, der Anfang, und die in Offenbarung 22 aufhört, aber auch mit einem Neuanfang aufhört. Nämlich mit einem Neuanfang in der Ewigkeit bei unserem Vater im Himmel. Und dass wir zusammen mit ihm sein werden. In der Neuschöpfung, wo alles neu gemacht wird. Das heißt, ich habe schon vor Augen, dass es eine Schöpfung gibt und eine Neuschöpfung gibt. Und die sind eine Klammer. Die umschließen das gesamte Buch, was wir die Bibel nennen. Und wenn ich diese Erzählung vor Augen habe, dann gibt es Zwischenpassagen. Die Zwischenpassage von perfekter Harmonie, Garten Eden. Der Sündenfall, wo diese perfekte Harmonie zerstört wird und dann viele Jahre der Trennung von Gott, wo wir als Menschen mit Gott nicht Gemeinschaft pflegen konnten, wo Gott sogar noch einen Engel an den Eingang des Garten Edens gestellt hat, damit Adam und Eva nicht mehr zurückgehen konnten und noch vom Baum des Lebens essen. Was übrigens aus meiner Sicht eine ungemeine große Gnadentat Gottes schon war. Mitten im Gericht, dass er die Menschen straft und ihnen auch die Strafe gibt, die er verheißen hat, dass sie sterben werden, dass sie den Garten Eden verlassen müssen, ist er gnädig und lässt sie nicht noch auch noch in ihrer Dummheit und ihrer Rebellion, ihrer Auflehnung gegen Gott, das ist mehr als Dummheit, auch noch vom Baum des Lebens essen. Und die Erzählung geht weiter. Sie sind getrennt von Gott und Gott hält diese Trennung aufrecht, sogar vom Garten Eden mit diesem Engel. Und dann haben wir die vielen Berichte in der Urgeschichte, sogenannten Urgeschichte, 1. Mose 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, was da alles passiert. Die ganzen, der erste Brudermord, Arche Noah und Turmbau zu Babel. Und in dieser Erzählung wird eines deutlich: Es gibt keine Hoffnung. Und dann beginnt die Hoffnung mit Abraham, wo Gott eingreift, Abraham erwählt und mit Abraham anfängt, Heilsgeschichte zu schreiben. Das ändert sich alles auf einmal. Plötzlich ist Hoffnung da. Und die gesamte Geschichte von da an, von 1. Mose 12 an, ist eigentlich nur eine Frage, okay, wo wird dieser Weg hinführen? Was passiert hier? Und das entfaltet sich im Alten Testament. Es wird immer klarer, dass es auf das Volk Israel sich einschränkt, dass es sich auf das Haus David einschränkt und dass da jemand kommen wird. Jesaja 53, das Lamm, das geschlachtet werden wird, der Gottesknecht und in Jesus Christus die Erfüllung. Und wenn ich diese Erzählung vor Augen habe, dann bin ich noch nicht am Ende. Denn Christus sagt, ich werde wiederkommen. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Und jetzt haben wir diese große Erzählung, dass am Ende, das heißt dann, im Neuen Testament aufgezeigt, was es bedeutet, wenn Christus wiederkommen wird und was wir auch heute noch erwarten an Zukunft. Und wenn ich diese Erzählung mir vor Augen habe und sage, ich klammer das Alte Testament aus meinem Denken, dann habe ich eine absolute Schieflage. Und davor fürchte ich mich in den Gemeinden. Dass wir einfach als Christen überhaupt nicht mehr dieses Gerüst unseres christlichen Glaubens begreifen, weil ich die große Erzählung, die Gott eigentlich in der Bibel uns gegeben hat, überhaupt nicht mehr vor Augen habe. Aber in dieser großen Erzählung sehe ich dann auch gleichzeitig einen Weg, wie wir den Text wunderbar predigen können. Nämlich über diese theologische Schiene. Wenn ich mich frage, okay, das ist die große Erzählung, welche Rolle nimmt 1. Mose ein? Und wenn ich dann sehe, okay, das erste Buch Mose schließt ab mit dem Hoffnungsschimmer, das Volk Juda, also die Israeliten, in Ägypten. Das ist so der Abschluss mit Josef und so weiter. Und dann frage ich mich, und dann habe ich ja wieder Sinneinheiten, wo ich mich runterarbeiten kann und sagen kann, ich habe Sinnabschnitte. Wie gesagt, die ersten 11 Kapitel, die Urgeschichte. Dann habe ich die Geschichte mit Abraham. Gut, da habe ich schon eine absolute Zweiteilung. Dass ich sage, die ersten 11 Kapitel sind wie eine eigene Sinneinheit. Da habe ich die Geschichte Abrahams mindestens bis zum Haus Josef. Das Haus Josef ist nochmal, die Geschichte mit Josef, ist nochmal so eine eigene Sinneinheit in dem Buch. Und schon breche ich das weiter runter. Und das ist auch jetzt, man könnte das vielleicht, wenn man Laienpredigern helfen möchte, in der Gemeinde das zu predigen, könnte man das denen einfach nur mal grob aufzeigen, weil bis jetzt und bis an diesem Punkt, was ich erzählt habe, das kriegt jeder, der durch eine Sonntagsschule gegangen ist, einigermaßen mit. Das kann man nachvollziehen. Und wenn ich dann dastehe und sehe, hier bin ich jetzt auf einmal bei Abraham, und wir haben, du sprachst vorhin Isaac an, und dann haben wir diese Geschichte, dass Abraham die Verheißung bekommt, einen Sohn zu haben. Dass nach dieser Verheißung seines Sohnes dann die ganze Opferung kommt, die Geburt, also dann diese Opferung, dass er seinen Sohn opfern soll. Und dann geht es ja weiter, dass Sarah stirbt, dass Rebekka Isaaks Frau wird. Und dann fragt man sich, okay, welche Funktion, welche Rolle nimmt dieser Text ein in dieser großen Erzählung? Und da sind wir dann bei der eigentlichen Predigt. Natürlich, da muss ich einen Sinnabschnitt suchen. Da habe ich die Versuchungsgeschichte, die bekannte Opferungsgeschichte. Und da sitze ich dann und frage mich, wie passt das mit rein? Was wird hier schon auch angedeutet? Was können wir hier schon lernen und sollen wir auch lernen, auch als Christen? Und das sind dann die theologischen Abschnitte, die wir dann im Neuen Testament vielleicht auf 3 Verse beschränken. Okay, und hier haben wir es dann halt 19 Verse. Und bis an diesen Punkt ist das, also ich glaube, dass das machbar ist, auch das aufzuzeigen für ganz normale Laienprediger, die sagen, okay, hier befinde ich mich, das ist die Geschichte, in dem Rahmen stehe ich. Und den Text dann auch theologisch, geistlich zu entfalten, auch mit praktischen Anwendungen und mit dem Blick für uns heute im 21. Jahrhundert. Ich denke, dass das ein Weg ist, wie wir halt auch das Alte Testament predigen können, ohne es auf die Geschichte, auf Lebensbilder zu reduzieren. Und so könnten wir auch durch alle Sinnabschnitte im AT gehen. Hättest du, oder wie kommt dieser Vorschlag bei dir an?
Also ich verstehe den Gedanken, ich finde ihn sehr wichtig, dass man den groben Überblick behalten muss. Und ich glaube, das ist eben häufig eine Gefahr, dass man von Einzeltext zu Einzeltext stolpert, ohne zu wissen, wie passt das alles in diesen größeren Zusammenhang. Und da hast du absolut recht. Weil von oben nach unten sich durchzudenken und zu verstehen, was sind die großen Zusammenhänge. Und wenn man das nicht tut und wenn man dann das Alte Testament auch da rauslässt, dann bricht vieles von dem zusammen, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, was das Neue Testament betrifft. Das ist für mich die Analogie, wenn man versucht, deutsche Geschichte zu beschreiben und alles vor 1945 weglässt. Du kannst die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nicht angemessen beschreiben, auch wenn du sagen kannst, ja, aber wir haben doch da einen Neuanfang gehabt und wir haben eine neue Struktur gehabt, Demokratie, das gab es vorher in dem Sinne nicht und. Ja, es ist vieles anders und doch ist es nicht zu verstehen, wenn man nicht weiß, wie es dahin gekommen ist. Aber ich verstehe trotzdem noch nicht, jetzt, wenn es konkret darum geht, du sagtest, nicht nur auf Lebensbilder sich zu beschränken, aber wie würdest du dann konkret aus dem ersten Buch Mose predigen? Also, wie würdest du dir diese Sinnabschnitte suchen für eine konkrete Predigt jetzt? Außer, dass man sagt, man orientiert sich an den Lebensbildern. Also, du kannst ja nicht einfach ein Kapitel herausnehmen und dieses Kapitel dann quasi Vers für Vers durchgehen.
Also ich glaube nicht, dass man diesen typischen Vers-für-Vers-Ansatz haben kann, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt mal, ich habe gerade hier 1. Mose 22 offen. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Ja, jetzt kann ich sagen, gut, Abraham hat eine prompte Reaktion, er lebt mit Gott, ich kann mir alles mögliche aus den Fingern saugen. Das ist natürlich kein Ansatz, der dem Text gerecht wird. Ich muss mir die Erzählung schauen, in welche Richtung geht die Erzählung, was sind die treibenden Punkte. Und jeder Text wird damit auch irgendwie eine andere Predigt auch werden, in der Art, wie sie dann im Endeffekt gepredigt wird. Aber ich glaube schon, dass wir uns sagen können, wir schauen uns die einzelnen Abschnitte an und sagen, hier sind Sinneinheiten, die auch selbst schon deutlich werden, auch in der Arbeit mit dem hebräischen Text und so weiter jetzt. Für mich als der halt auch mit dem hebräischen Text arbeiten kann. Oder diese Sinnabschnitte, die wir auch in den meisten Studienbibeln haben. Und dann auch zu sagen, okay, wir bewegen uns in diesen Sinnabschnitten, die auch nicht zu klein ausfallen dürfen, damit wir nicht die, ja, in einer Art und Weise dann auch Sachen betonen, die der Text gar nicht betont haben will. Wenn ich das jetzt hier vor Augen habe, dann mit 1. Mose 22, das ist Abrahams Versuchung, dieser Gedanke, dass Gott ihn bittet, seinen Sohn zu opfern. Das ist eine Geschichte bis Vers 19, die man ja auch toll predigen kann. Natürlich sehr stark am Lebensbild von Isaak. Aber das ist jetzt halt am Beispiel von Isaak der Fall. Wenn wir 1. Mose 5, meine ich, und 8, die zwei, das sind ja zwei Kapitel, ist es fünf? Egal. Zumindest diese zwei Kapitel der Genealogien, der Geschlechtsregister. Ich glaube, dass da im Text was gemacht wird. Nämlich kurz bevor, das eine ist Kapitel 11, kurz bevor die Hoffnungsbotschaft mit Abraham beginnt. Da steht, also da heißt es nicht mehr, und sie starben. Wenn man die beiden Geschlechtsregister vergleicht, dann findet da ein deutlicher Unterschied statt. Dass mitten darin, wo es überhaupt keine Hoffnung gab, das heißt, er lebte, wurde so alt und er starb. Er lebte, wurde so alt und starb. Und plötzlich ist das weg. Da müsste ich mich schon ziemlich irren, wenn das jetzt aus dem Kopf heraus, sage ich das hier gerade. Aber die Völkertafel in Kapitel 10 ist so ein Beispiel. Und wenn ich das vergleiche, davon spreche ich gerade. Und wenn ich das vergleiche mit der Völkertafel in Kapitel, das Geschlechtsregister von Adam bis Noah in Kapitel 5, dann macht Mose hier etwas, wenn ich von ihm als Verfasser ausgehe. Er zeigt auf, dass hier Tod regiert hat. Und in der Ankündigung der Hoffnung Abrahams, Kapitel 12, und darauf führt es dann hin, bleibt das weg. Das ist natürlich, also ich würde da schon dieses Argument machen und sagen, hier passiert etwas im Text, hier ist Hoffnung. Hier ist ein Hoffnungsschimmer auch im allein schon Weglassen des Textes oder von Redewendungen, die im Text da ist. Und da habe ich keine Möglichkeit, über ein Lebensbild zu reden. Da habe ich nur Möglichkeiten, mit dem Text zu arbeiten und Sachen zu entfalten. Ich habe da mal eine Predigt zu gehalten. Vielleicht muss man die verlinken oder so. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwo online steht. Weil ich denke, dass das machbar ist, diese Themen schon zu entfalten. Erste Buch Mose bleibt dann aber weitestgehend ein Abschnitt oder ein Kapitel, ein Buch, das man immer anhand von Personen predigen wird. Deswegen würde ich mir da auch gar nicht schwer tun, hauptsächlich von Lebensbildpredigten zu reden, weil das nächste Lebensbild wäre dann, oder der nächste Abschnitt bei Isaac wäre dann, dass Sarah stirbt. Dazwischen noch der Bericht von den Nachkommen Nahors, müsste jetzt auch passen an dieser Stelle, um zu gucken, wie kann man da was predigen und wie bindet, welche Funktion nehmen diese Verse im gesamten ersten Buch Mose ein. Aber dann hat man halt diesen Tod von Sarah und die ganzen Erzählung, wie Abraham dort auch die Grabstätte erwirbt. Und danach kommt die Geschichte von Rebekka. Rebekka wird Isaaks Frau. Das sind auch Texte mit großer geistlicher Bedeutung. Auch Dinge, die wir auch für uns als heute auch gut lernen können. Und die dann halt theologisch aufgearbeitet, die geistlichen Prinzipien, die ihre Gültigkeit auch heute genauso haben, die man dann auch mal schauen muss, okay, was sind kulturelle Bindungen? Ein Stück weit das dann schon aus durch die Linse des Neuen Testaments zu lesen und zu sagen, für uns Christen bedeutet es dann dies und jenes, gerne auch eine Parallelstelle aufzuziehen aus dem Neuen Testament, um zu zeigen, dass die Gültigkeit genauso da ist. Das ist das gleiche Prinzip, was wir da im Alten Testament entdecken, im Neuen Testament von den Aposteln schon genannt wird. Und in dieser Form dann den Text auch zu predigen, auch mit der ethischen Bedeutung, auch mit der moralischen Bedeutung. Und aufzuzeigen, wie wir als Christen heute mit der Kraft Christi und durch Christus in der Lage sind, so zu leben. So würde ich mit dem Text arbeiten. Ich meine, bleibt ein bisschen abstrakt, weil das jetzt nicht noch konkreter wird. Ich habe das jetzt nicht mal als Predigt hier vorgepredigt, aber hilft das weiter?
Aber ich wüsste trotzdem jetzt nicht, also wenn ich mir anschaue, 1. Mose 21, Vertrag Abrahams mit Abimelech, oder 1. Mose 23, Sarahs Tod und Grabstätte, oder später dann, wenn es darum geht, in 1. Mose 36 und 35, Jakob wieder in Bethel, Benjamins Geburt, Rahels Tod, Söhne Jakobs, Tod Isaaks, Nachkommen Esaus. Das sind zwei Kapitel, aus denen wüsste ich nicht, was ich predigen kann. Keine Ahnung.
Also meine Frage an der Stelle, die könnte ich jetzt auch nicht aus dem Stegreif. Ich würde mich fragen, welche Funktion nehmen diese Kapitel ein in der gesamten Geschichte, die wir bis jetzt gelesen haben?
Und das kann ich dann als Überblick, wenn ich dann quasi den Abschluss eines Lebensbildes gemacht habe, erwähne ich dann noch, okay, und jetzt haben wir dann noch diese zwei Kapitel, die haben die Funktion, da habe ich zwei Sätze.
Ja, okay, wenn du es darauf beschränken willst. Aber wenn ich da eine größere Bedeutung drin sehe, die man auch gut predigen kann, kann ich auch eine Predigt draus machen.
Aber ich sehe da eben keine größere Bedeutung.
Ja, ich sag ja,
das ist ja, man eben müsste sich da
hinsetzen und sagen, diese Arbeit muss man sich an der Stelle machen und fragen, welche Funktion nehmen sie ein? Was hat auch Mose als Autor, der das auch verfasst hat und so weiter, der uns hier einen Bericht mitgibt, was sagt er uns hier an dieser Stelle? Und da kann es schon sein, dass ich auch wirklich dann die beiden Kapitel in einen predigen würde. Aber ich denke, dass wir da die geistliche Bedeutung finden. Nicht nur finden, wir müssen die nicht suchen. Das ist keine Schatzsuche, so nach dem Motto, Hauptsache noch irgendwie was sich herbeigesponnen, sondern auch eine Frage. Ich nehme das Buch als eine literarische Einheit wahr. Und ich möchte sie dann auch in ihren Bedeutungsaspekten predigen und sehe auch, dass der Autor hier auch Absichten hat und diese Absichten dann auch zu entfalten und zu entdecken. Und dass das viel Arbeit sein kann, da stimme ich zu. Aber dass es auch manches Mal so ist, dass man sich sagt, jo, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Da würde ich ansetzen und sagen, da muss man noch ein Stück weitergehen. Vielleicht ist das auch noch etwas für die Zukunft, zu sagen, wie kann man hier Hilfestellung auch mitgeben für Prediger, dass man sich fragt, wie kann ich die Bücher predigen? Also ich weiß, dass der besagte Abraham Kurvilla, der auch dieses Privileged Text geschrieben hat, der hat einen Genesis-Kommentar für Prediger geschrieben. Ist erhältlich, kannst du auf Amazon mal eintippen, sein Name und dann einfach Genesis. Wo er einfach aufzeigt, wie er diesen Text oder wie er das gesamte Buch Mose, erste Buch Mose, predigen würde und Predigern eine Hilfestellung da sein möchte. Aber ich verstehe schon, dass man hier herausgefordert ist, sich auch intensiv mit der ganzen Funktion des ersten Buch Mose in dem Pentateuch Gedanken zu machen und welche Geschichte dann Edoms Erzählung da auch drin spielt. Und natürlich kann ich nicht Kapitel 35, 36, also die Flucht und dann das Geschlechtsregister Esaus und so weiter, kann ich ja, ich kann diese Geschichte nicht predigen, ohne auch die ganze Zusammenhänge auch mit der Trennung von Esau und Jakob ansprechen und so weiter, dass der Streit da war, warum sie geflohen sind. Das muss ich natürlich auch im Hinterkopf haben, wie der Text einfach zusammenspielt. Und das ist halt aber auch das Gleiche, was wir vorhin hatten, Erzähltexte. Ich muss in einer Erzählung auch die Zusammenhänge kennen und dementsprechend noch mehr lesen. Aber jetzt aus dem Stegreif ist klar, jetzt kann ich auch nicht sagen, okay, was mache ich jetzt damit? Wie predige ich das jetzt?
Und das ist eben meine Herausforderung, weil ich hätte keinen blassen Schimmer, ohne dass ich mir eben das Gefühl habe, ich muss mir jetzt hier was aus den Fingern saugen. Und dann kommen wir wieder in diese Gefahr mit diesem vierfachen Schriftsinn, dass man dann, okay, auf der historischen Ebene kommt da nichts, aber ich finde auch auf einer vergeistlichsten Ebene finde ich dann hier Parallelen und da irgendwelche. Und dann kommt man, das ist dann für mich irgend so eine Prediger-Verzweiflungstat. Weil man denkt, ich muss da irgendwas zu sagen, aber an sich ist da kein theologischer Inhalt. Und ich
Aber ich
mir
glaube nicht, also ich würde schon an dem Punkt ansetzen und sagen, ich glaube nicht, dass wir einen Text in der Bibel haben, der einfach nur Geschichte ist.
Doch, das denke ich schon.
Also, weil was ich hier sehe, ist, dass Gott Männer berufen hat und auch gewollt hat, dass in eine Geschichte mit einer klaren Deutungsabsicht, wo man auch Sachen klar theologisch deutet, niederschreibt. Da gäbe es ja viel mehr zu sagen. Warum genau diese Aspekte? Und wo es nicht nur einfach nur um historische Zusammenhänge geht, ohne jetzt zu überspitzen und zu sagen, ich muss jetzt in jedem Dornbusch stehen, ich sehe einen Hinweis auf die Dornenkrone Jesu sehen. Kann man es auch völlig übertreiben. In der Form gebe ich dir recht. Aber es ist Heilsgeschichte. Es ist nicht nur Geschichte. Da ist eine geistliche Komponente dabei und in dieser Form an den Text dann auch heranzugehen.
Aber gerade beim
Und
ersten Buch Mose sehen wir ja eben vom Toledot her, dass es ja eben um Lebensgeschichten geht. Sie haben einen Anfang und sie haben ein Ende. Und Jakob ist zuerst hier und dann ist er dort und dann stirbt er da und unterwegs stirbt der. Also muss man auch erklären, wieso der dort gewesen ist. Das hat aber eben Geschichtsfunktion, nicht immer theologische Funktion. Ich kann nicht zum Beispiel Esau, der ist irgendwann gestorben und er ist wichtig für die Geschichte. Den kann man nicht einfach irgendwann zur Seite fallen lassen, sondern da muss man auch seinen Tod mit reinbringen, selbst wenn er keine theologische Funktion hat.
Er hat aber eine. Vor allem, wenn ich das im gesamten neutestamentlichen Kontext sehe, auch aus der Prophetensicht nachher mit alttestamentlichen, Entschuldigung. Wenn ich das in den Propheten aufgreife, die Funktion des Volkes Edom, der ganze Bruderstreit, der auch nachher die ganzen Propheten beschäftigen wird. Insgesamt im Alten Testament ist diese Geschichte mit Jakob und Esau und gerade die Rolle Esaus von hoher Bedeutung, auch theologischer Bedeutung, für die gesamten Gerichtsankündigungen und so weiter, auch du sprachst vorhin an, auch der Gott, der so gewaltsam im Alten Testament ist, wo kommt das Ganze her? Es ruht alles in diesem Kapitel. Und natürlich spielt mein gesamttheologisches Verständnis auch eine Rolle in der Predigt, die ich in 1. Mose halten werde, ohne dass ich jetzt alles, was ich in den kleinen Propheten über Edom finde, in diesen Abschnitten predigen werde. Aber es wird mir helfen in dem Verständnis, was predige ich in diesem Text. Und dementsprechend muss ich vertraut sein mit dem Alten Testament, mit der gesamten theologischen Aussageabsichten der einzelnen Bücher, ohne es dann zu übertreiben, wie du es berechtigterweise sagst, zu sagen, hier, ich versuche hier, wer weiß, was mir aus den Fingern zu saugen, weil ich Hauptsache irgendwie auf der nächsten theologischen Ebene mich bewegen muss. Nur ich glaube nicht, dass wir schlicht rein geschichtliche Texte haben, wo wir sagen, ich kann damit nichts mitnehmen. Es waren Texte, die auch die religiöse Gemeinschaft der Juden auch für sich schon als erstes als Gottes offenbartes Wort gesehen hat, wo sie auch sagten, es dient uns auch als Gemeinschaft. Und in der Form ist da mehr zu finden als nur Geschichte. ohne, wie gesagt, jetzt auch das auf so kurze Passagen, dass ich einfach sage, ja, ich habe hier diese drei Verse, wie Abraham da, wie der Knecht Abrahams auf die Frau gewartet hat mit dem Brunnen da, da kann man sich ja total was Tolles über Partnerwahl ausdenken oder sonst was. Das ist doch Quatsch. Das ist überhaupt nicht die Absicht des Textes. Da geht es überhaupt nicht um, in erster Linie. Das sind ja andere Gedanken, die da eine Rolle spielen. Und ich meine, vielleicht muss man das aufgreifen, dass man irgendwie, ich greife mal diese Gedanken auf von Kapitel 35, 36, werde mal schauen, bis du das alles zurechtgemixt hast. Vielleicht habe ich da so ein paar Gedanken, wie ich sagen würde, das kann man ja dann auf dem Blog mit dabei stellen, wie ich diesen Text als solches predigen würde. Gerade Kapitel 35, 36, wie ich das einordnen würde, was ich daraus machen würde, als so eine grobe Richtlinie.
Ja, dann lass uns das, als, dann, wir machen dann weiter. Also als nächsten Duolog, ich will von dir einen Predigtansatz haben für Kapitel 35 und 36. Ich sehe ja natürlich, dass Esau Bedeutung hat, aber ich denke, manchmal muss man Sachen reinbringen, der Vollständigkeit halber, und die haben dann an sich, aus meiner Sicht, keine in sich theologische Bedeutung, dass ich später, wenn es um die kleinen Propheten geht, von dort drauf zurückgreife und sage, wir haben schon in Kapitel 35, 36, da wird das erklärt, vor allem 36 Nachkommen Esaus, da finden wir, da kommt das her, und deshalb ist der Streit, und das hat mit Esau zu tun, dass ich dann zurückgreife, ja, aber in den Texten selber sehe ich keine theologische Bedeutung. Ich sehe darin Geschichte, und das ist ja nicht, und eben, das ist nicht abwertend, das ist nicht schlecht. Das ist notwendig, weil es sich eben um die Geschichte Israels handelt. Und aber ich lasse mich da gern überraschen. Also ich wäre mal gespannt von dir, wie du über diese Kapitel predigen würdest.
Okay, Kapitel 35, 36, ich habe auch geschrieben, Kapitel 35, Gott segnet Jakob in Bethel, schreibt Luther hier an der Stelle. Und dann halt der und die Einleitung in das Geschlechtsregister von Esau. Ich werde schauen, vielleicht würde ich auch sagen, dass es dass ich eine andere Sinneinheit hier wählen würde und dann einfach mal aufzeigen würde, wie ich diesen Geschichte predigen würde. Ich würde halt an dieser Stelle aber auch, weil die auch langsam Zeit läuft, ja, auch langsam schon zu einem gewissen Rahmen. Ich glaube halt aber auch mit diesem, ich habe so ein Zitat hier immer stehen, das AT nicht zu predigen, schwächt das Vertrauen in das NT. Was würdest du dazu sagen? Kommentar von deiner Seite.
Na, das hatten wir, das ist ja genau unser Thema. Natürlich muss man das Alte Testament predigen, weil es notwendig ist für das Verstehen des Neuen Testaments. Und wenn man das Alte Testament außen vor lässt und damit einen großen Teil der Offenbarung Gottes, dann ist das sehr fragwürdig und hilft uns auch theologisch und auch christlich oder auch im Umgang mit der Gemeinde nicht, wenn wir uns auf das Neue Testament nur beschränken. Denn die Querverweise sind da und die Bezüge sind da. Und ich kann das nicht außen vor lassen, ohne mich irgendwo auch auf einen, ja, in der Sackgasse zu begeben. Und deshalb, ja, auf jeden Fall muss das Alte Testament gepredigt werden, aber eben so, wie es ist und nicht so, wie ich es gerne vielleicht auch manchmal hätte oder wo ich denke, dass da auch ein Zwang auf mir liegt, gewisse Sachen zu sehen, die vielleicht nicht da sind.
Okay, um das Ganze dann auch mal abzurunden, du siehst selber, dass du sagst, okay, da sind Texte, sie sind auch bedeutsame Texte. Gott hat es als wichtig erachtet, dass auch das überliefert wird. Es wurde auch immer gelesen und als wertvoll erachtet, diese besagten Kapitel 35, 36 in 1. Mose. Aber du sagst, da ist jetzt keine, der Text hat keine besondere geistliche, erbauliche oder keine besondere theologische Funktion im 1. Buch Mose.
Ja, ich denke, es ist eine geschichtliche Zuendeführung, eine logische Weiterführung dessen, nicht logisch, sondern eben eine narrative Weiterführung der Geschichte, die besprochen wurde. Man kann es nicht einfach außen vor lassen, wenn man die Geschichte erzählen möchte. Aber es hat in sich, wenn man erbaulich sagen möchte, keine erbauliche Funktion. Da steckt keine tiefere Wahrheit dahinter, aus meiner Sicht.
Okay. Gut, und ich werde mich quasi jetzt dann damit auseinandersetzen und mich der Frage stellen, steckt da tatsächlich keine tiefere Funktion hinter an dieser Stelle oder gibt es da substanzielle Möglichkeit oder Möglichkeiten, wo wirklich auch substanzielle Predigten entstehen können, ohne dass man hier einfach abgespaced in ein vergeistliches Sprungbett, geistlich, theologisch, mystisch durchdachtes Predigen hineinkommt.
Genau, top, die Wette gilt. Ich bin mal gespannt.
Ja, das ist keine Wette.
Es ist ernst, aber ich genau das, darum geht's. Also ich will mich da überzeugen lassen.
Also ich bin selber gespannt, weil was ich am Anfang sagte, die Frage beschäftigt mich selber, wie predige ich das Alte Testament? Ja. Meistens, klar, predige ich Texte, zu denen ich irgendwie einen Zugang gefunden hatte, dass ich sie auch predigen kann. Das war beim Geschlechtsregister von Esau in Kapitel 36 noch nicht der Fall. Also ist es auch was Neues für mich. Ich denke, ich bin selber gespannt, wo ich halt hinkomme nochmal gedanklich. Aber ich glaube, heute mal als Fazit erstmal ziehen zu können, dass wir sagen, okay, das AT sollte gepredigt werden.
Unbedingt.
Viele Schwierigkeiten, die wir auch dann hier und da wahrnehmen in der Gemeinde mit dem Alten Testament, rühren gerade daher, weil man das Alte Testament zu sehr links liegen lässt. Und wenn wir es nicht von den Kanzeln aus vorleben und als Vorbildfunktion weitergeben, wie man damit umgehen kann, was erwarten wir dann von den Mitgliedern, dass sie es lesen sollen?
Richtig, unbedingt.
Und dementsprechend stehen wir einfach vor so einem gewissen Fragezeichen und sagen uns, wir stellen alle eine Not fest, fragen uns nur, wie kann man dieser Not tatsächlich beikommen, so dass sich das dann auch in den Gemeinden wieder ändert und wir auch eine größere Wertschätzung für das Alte Testament entwickeln, auch in der Praxis.
Genau.
So dass man auch irgendwann mal diesen Teufelskreis von, wir wissen so wenig, deswegen beschäftigen wir uns so wenig, dass man da hinkommt, oh, ich weiß es immer mehr, deswegen macht es mehr Sinn, deswegen möchte ich mehr lesen.
Genau.
Okay.
Und aber auch, wie kann man eben, und das ist die Frage dann, wie kann man das Alte Testament für eine kontinuierliche Predigtsituation in der Gemeinde fruchtbar machen? Also wenn ich das Anliegen habe, durch die Bibel durchzupredigen, wie kann das praktisch aussehen, in dieser Riesenmasse an Text des Alten Testaments.
Okay. Ja. Also ich an den Gedanken, der mich am meisten oder den ich am hilfreichsten fand, war gerade auch zu sagen, ich möchte durchpredigen des AT, das heißt, ich schaue auch nach heilsgeschichtlich bedeutsamen auch Texten. Das sind ja auch dann in den Propheten, zum Beispiel die bekannte Jesaja 7 Stelle, wo auch mit der Jungfrauengeburt und so weiter, was da gemacht wird. Dass man diese Texte aufgreift, 1. Mose 12, die Erwählung Abrahams und so weiter. Wenn ich diese Texte predige, dann habe ich da, im AT kann man sich gut auf irgendwie 10, 12 Texte irgendwie konzentrieren und sagen, ich fange da mal an. Und indem wir diese 12 Texte durchgepredigt haben, kommen wir dann auch mit der messianischen Hoffnung an und sehen diesen Zusammenhang. Ich glaube, dass das auf dieser theologischen Schiene gute Möglichkeiten gibt. Oder kannst du mir nicht folgen?
Auch das ist eine Option. Der Gedanke ist mir gar nicht gekommen. Wenn man sagt, wir fangen erstmal, wenn man darüber nachdenkt, wie kann man das systematisch anpacken, dass wir mal einen groben ersten Durchlauf machen und dass man dann irgendwann einen feineren zweiten und dritten Durchgang macht.
Ja, ich sage nur, das wäre jetzt so, also ich denke viel in diesen Gedanken der, oder mich beschäftigt derzeit viel der Gedanke der theologischen Bedeutung der Texte, weil ich im NT auch keine direkte Verfasserschaft an uns im 21. Jahrhundert Europa Christen sehe. Also ich sehe genauso eine historische Einordnung, ist geschichtlich eingebunden und der Text hat eine Bedeutung, weil er offenbartes Wort Gottes ist. Das bleibt aber im Kern dann, ich weiß, dass es da noch ein paar Unterschiede gibt, ein paar Feinheiten, aber im Kern bleibt es das Gleiche wie mit dem Alten Testament. Das ist gültig, weil Gott es offenbart hat.
Und auch im Neuen Testament sehe ich Abschnitte, die keine tiefere theologische Bedeutung haben. Wenn zum Beispiel Paulus schreibt, bring mir den Mantel aus Troas mit. Da würde ich auch sagen.
Ich wusste, dass dieses Beispiel.
Genau, das ist das klassische Beispiel. Aber
ich weiß.
Für mich ist Kapitel 36 zum Beispiel im 1. Buch Mose ein ganzes Kapitel in der Art von dieser einen Aussage bei Paulus an Timotheus oder Titus.
Ja, gut. Und ich glaube, dass da auch vieles schon die Frage sein wird, welchen Ansatz wähle ich, indem ich dem Text begegne.
Ja.
Also wenn ich den Ansatz habe, ich würde sagen, wenn ich das zu eng nur auf ein auf die Verfasserschaft und die aktuelle Situation beschränke. Dass ich dieses Denken, was sehr stark auch in der Exegese der jeweiligen Fachbereiche, AT, NT, auch dort auch ihren Platz hat, dass ich da mich darauf konzentriere und frage, was ist der Text für die erste Zuhörerschaft, welche Bedeutung hatte der, was wird darin ausgesagt. Wenn ich das zu eng mache, glaube ich, dass ich in diese Schwierigkeiten komme. Wenn ich das aber löse und sage, der Text war nie nur ein Text an diese Leute, nämlich am Beispiel von dieser Aussage im ersten Korintherbrief, weißt du, der Ochse, der da drischt, dem verbindet man das Maul auch nicht. Und da ist die Aussage von Paulus genauso. Das wurde für uns geschrieben, das hat für uns Bedeutung, wo ich sage, wir Menschen sind aber keine Ochsen, weil er theologisch-geistliche Prinzipien aufgreift. Und das ein hermeneutischer Weg ist in der Arbeit mit dem Alten Testament und genauso auch mit dem Neuen Testament, innerhalb des Neuen Testaments. Und das wäre für mich aber auch kein Sprungbrett, sondern da gibt es klare auch Prinzipien, Wege, die man auch hermeneutisch entfalten kann und wo auch eine Notwendigkeit, wo ich noch eine Notwendigkeit sehen würde, dass man das noch klarer definiert, klarer entfaltet, Grenzen und Möglichkeiten aufzuzeigen. Aber das ist, können wir ja dann nochmal beim nächsten Duolog aufgreifen.
Also ich merke, das hermeneutische Projekt ist nicht abgeschlossen. Ja, das und, ist. Und ist das sind genau die Herausforderungen, um die es geht. Wie hat dieses 2000 bis 3000 Jahre alte Wort bis heute Gültigkeit? Und das ist das, worum es geht. Das ist die Herausforderung, mit der wir kämpfen müssen. Das ist unser Kampf, den wir auf jeden Fall gehen müssen, auch als Prediger und Theologen, genau diese Fragen zu klären.
Und das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen uns nochmal abstimmen, wie der ganze nächste Duolog aussehen soll. Und dann sind wir wohl in so einem Monat wieder online und präsentieren das nächste Produkt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann will ich von dir ein Predigtkonzept hören.
Ja. Das ist so, ne? Nee. Und vielleicht sitze ich auch da und sage, gibt kein Predigtkonzept, dann fällt der nächste Duolog recht kurz aus. Wir machen schon den zweiten direkt hinterher.
Nee, nein, und dann
da gibt es schon noch was.
Genau, da finden wir schon noch Themen. Dann können wir weiter auf die Ich finde das spannend, über Hermeneutik zu reden, über diese Fragen zu reden. Wie hat das Bedeutung? Wieso hat das Bedeutung für uns? Wieso sagt Paulus, wie du das anbringst, das ist für uns geschrieben? Was genau ist das, was für uns geschrieben worden ist? Mhm. Welche Proposition, welcher Wahrheitsgehalt, all diese Sachen. Darüber können wir auf jeden Fall weiterreden.
Geht's weiter. Von daher machen wir an dieser Stelle erstmal ein Ende. Es hat mich gefreut über diesen Austausch mit dir, Karl. Wir haben gelernt, dass auch die reformierten Brüder und Schwestern gerne von ihrem christozentrischen Ansatz runterkommen dürfen oder ihn modifizieren dürfen. Und wenn das ein kleiner Beitrag dazu war, zumindest ein Gedankenimpuls, freut mich das.
Und das Alte Testament hat hohe Bedeutung. Auf jeden Fall. Da steht
Karl, und das aus deinem Mund. Das ist doch toll.
Ja. Gut, Jürgen. Dann danke ich dir.
Dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
Dir auch. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.